freue mich und ich staune, dass Sie nach dem heißen Tage alle hier da sind. Und ich muss sagen, Sie machen alle einen frischen Eindruck. Und ich habe die Hoffnung, dass nach der Stunde Sie alle noch genauso frisch sind oder vielleicht noch frischer durch das Wort. Wir haben ja ein großes Thema für diese Tage. Der Geist des Herrn ist bei mir. Und wir haben ja gemerkt, dass die verschiedenen Brüder, die nun dienen, irgendwo hingreifen das Wort, um dann das zu bringen, was ihnen zu diesem Gedanken, der Geist des Herrn ist bei mir, geworden ist. Es ist ja nie eine Absprache unter den Brüdern, ich bringe das und du bringst dann das, sondern es wächst. Und da bin ich immer gespannt, was bringt der andere Bruder, was bringe ich. Der Herr hat mich gelenkt, etwas enger bei dem Text zu bleiben, den wir schon einige Male gelesen haben und den ich noch einmal lesen darf nach dem Lukas-Evangelium, als der Herr in die Synagoge ging, in Nazareth, und ihm die Schriftrolle gereicht wurde, er sie aufschlägt und die Stelle findet, wo geschrieben steht, Lukas 4, 18, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden das Gesicht, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen das angenehme Ja des Herrn. Als er an diese Stelle kommt, schlägt er das Buch zu, beziehungsweise die Buchrolle aufgerollt, und dann sagt der Herr, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Er hat nicht weitergelesen, hat mitten im Text aufgehört. Was käme als nächstes? Der Auftrag, der Tag der Rache. Aber als er das erste Mal kam, da war das noch nicht erfüllt. Darum hat der Herr bis dahin gelesen und dann gesagt, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Hier sehen wir etwas von göttlicher Schriftheilung. Und wir dürfen immer wieder neu lernen, wie die Schrift es uns selbst zeigt, um einen göttlichen Weg zu gehen. Mir ist bei diesem Text, sowohl bei Jesaja als auch hier bei Lukas, zunächst einmal der erste Teil so wichtig. Der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesalbt, er hat mich gesandt. Wenn wir an die Größe unseres Herrn denken, an sein ewiges Sein und dann sein Hereinkommen in diese Welt und dass er hier nun den Heilandsdienst beginnt als der Messias, dass das nur möglich ist auf diesem göttlichen Wege, dass Gott sagt, ich lege meinen Geist auf ihn. Ich salbe ihn, ich sende ihn. Ich habe mir gesagt, und ich sage mir es auch immer wieder, wenn das bei dem Sohn Gottes nötig und erforderlich war, wie viel mehr bei uns? Und ich stehe eigentlich immer wieder traurig, innerlich still vor dem Herrn bei diesem Gedanken, wenn man sieht, wohin es in unserer Zeit gekommen ist. In unserer heutigen Zeit achtet man nicht mehr als erstes, dass der Geist des Herrn da ist. Man legt Wert auf eine gute Ausbildung, recht viele Semester, recht viele Examen. Und dann ist man richtig, meint man, für diesen Dienst. Ich spreche nicht gegen eine gute Ausbildung. Ich bin leider einer von der Sorte, der keine Ausbildung hat. Meine Ausbildung ist gut, ist richtig. Aber was nützt die beste Ausbildung, wenn das Entscheidende nicht da ist? Kannst du mir die Tür dazu machen, ja? Wenn das Entscheidende nicht da ist, der Geist des Herrn ist auf mir. Man müsste einmal das Kapitel 1. Korinther 2 lesen. Von diesen wunderbaren Dingen, die Gott bereitet hat, die in keines Menschen Herz gekommen sind, in keinen Sinn, die Gott denen bereitet hat, wie geht's weiter? Die ihn lieben. Also erst muss einmal die Liebe zum Herrn da sein. Und ich habe den Eindruck, wir haben hier Tage, wo wir alle irgendwie herangeführt werden, wenn wir die Botschaft unseres Herrn hören, dass wir ihn mehr lieben. Und das wäre ein Geschenk. Der Geist des Herrn ist auf mir. Göttliches kann man nur im Geiste Gottes verstehen. Alles, was Gott uns geschenkt hat, und die Schrift sagt, er hat uns alles geschenkt in Betreff des Lebens und der Gottseligkeit. Und all diese Dinge kann man nur erkennen durch den Geist Gottes. Wo der Geist Gottes nicht da ist, da mag noch so viel Ausbildung da sein, es bleibt alles verschlossen. Ich würde sehr froh und sehr glücklich sein, wenn jeder einzelne von uns nach dieser Woche, die wir hier zusammen sein dürfen, dann nach Hause geht, still in sich das Wort trägt, vielleicht es auch laut ausspricht, der Geist des Herrn ist auf mir. Wir werden noch morgen früh noch sehen, wie wichtig das ist. Etwas Besonderes des Geistes Gottes in Jesaja 11, Vers 2 wird auf den Messias auch gesagt, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Und da wird uns der siebenfältige Geist genannt. Ich möchte nun mal jetzt das Wort unterstreichen, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Wo der Geist des Herrn ist, gibt es eine Ruhe. Man kann das auch in Jesaja 63, Vers 14 nachlesen. Da steht geschrieben, da führte sie der Geist des Herrn in die Ruhe. In dieser hektischen und bewegten Zeit, in der wir leben, scheint es doch ein besonderes Geschenk zu sein, wenn wir in die Ruhe kommen. Und kein Mensch kann sich selbst Ruhe nehmen. Aber wenn wir sagen dürfen, der Geist des Herrn ist auf mir, dann dürfen wir auch erleben, auf ihm ruht der Geist und der Geist des Herrn führt sie in die Ruhe. Ich bin ein wenig dem Wort nachgegangen, der Geist des Herrn, der Geist Jehovas. Ich habe mir die Stellen im Alten und im Neuen Testament ein wenig angesehen. Und ich möchte einmal heute Abend einen kleinen Gang durch die Bibel machen. Der Geist Jehovas, der Geist des Herrn. Ich gehe also nicht in die Weite, alles was vom Geiste Gottes uns gesagt wird, sondern einfach einmal bei der Benennung, der Geist des Herrn ruht auf ihm. Was wird uns vom Geist des Herrn, von dem Geist Jehovas im Alten und im Neuen Testament gezeigt? Wir werden das nur in einigen Stichpunkten machen können. Wir finden im Alten Testament einige Männer, von denen die Bibel sagt, auf ihm ruht der Geist des Herrn. Wir werden sehen, wenn wir sie kurz betrachten, das waren alles sehr unterschiedliche Leute, so wie wir unterschiedlich sind. Und wir werden vielleicht das andere finden, da sind vielleicht einige dabei, die uns nicht besonders gefallen. Soll es ja heute auch noch geben. Aber wenn wir bedenken, der Geist des Herrn ruht auf ihm, dann ist doch das eine Gabe Gottes, ein Geschenk Gottes, irgendein Auftrag Gottes. Denn eins ist wahr, liebe Geschwister, Göttliches kann nur durch den Geist Gottes geschehen. Alles Bemühen, wo immer es auch sei, das nicht aus dem Geiste Gottes ist, wird nie Göttliches hervorbringen können. Darum ist es so wichtig, dieses eine Wort in sich aufzunehmen: Der Geist des Herrn ist auf mir. Wir haben also in dem Buch der Richter einige Männer, es sind vier, von denen die Schrift uns sagt, dass der Geist des Herrn auf ihnen ist. Das heißt ja das Buch der Richter. Man könnte es auch nennen das Buch der Retter. Denn wir lesen es zumindest bei den beiden ersten, vielleicht auch bei weiteren. Als die Kinder Israel in ihrer Not zum Herrn schrien, erweckte er ihnen einen Retter. Also zum Herrn schreien, und wenn man zum Herrn schreit, gibt es Retter. Er erweckte ihnen einen Retter. Gleich der erste, die wir nun Richter nennen, ist einer, auf den der Herr seinen Geist gelegt hat. Wir finden das Wort in Richter 3. Gott hat sein Volk Israel dahingegeben. Sie sind unter der Herrschaft des Volkes von Mesopotamien. Sie schreien und Gott erweckt ihnen einen Retter, der sie rettete. Othniel, den Sohn Kenas, den jüngeren Bruder Kalebs. Und der Geist Jehovas kam über ihn und er richtete Israel und er zog aus zum Streite. Und Jehova gab Kushan Rishathaim, den König von Aram, in seine Hand. Und seine Hand wurde stark wie der Kushan Rishathaim und das Land hatte Ruhe 40 Jahre. Wir wollen festhalten, das Volk bedarf der Rettung. Sie schreien, Gott lässt sich erbitten und schenkt ihnen einen Retter. Er hat den Namen Othniel. Das heißt, meine Kraft ist in Gott. Auf ihn kam der Geist Jehovas. Wir sehen also, Rettungen sind nur möglich, wenn Gott seinen Geist gibt. Wir könnten auch das Gegenteil aus der Schrift zeigen, wo der Geist des Herrn nicht ist, dass da Niederlagen sind, eine nach der anderen. Ich möchte hier etwas unterstreichen. Wir haben drei Worte, die alle mit R anfangen. So eine kleine Gedächtnisstütze. Was geschah bei dem Othniel? Retten, richten, Ruhe. Wo der Geist Gottes ist, geschehen diese drei Dinge. Da ist Rettung, da wird gerichtet und da ist Ruhe. Ich habe das einmal in unserem Hauskreis gelesen, retten, richten, Ruhe, und habe sie gefragt, meine Geschwister, ist diese Reihenfolge richtig? Retten, richten, Ruhe. Da meinte jemand, ach, ich würde sagen, erst richten und dann retten und dann Ruhe. Ich habe gedacht, die Bibel wird recht haben. Es mag auch in unserem Leben so sein, wenn wir das Wunder der Rettung erleben, dann haben wir schon den Eindruck, dass wir es brauchen. Dass wir einen Heiland brauchen. Dass wir es selbst nicht schaffen. Aber ich weiß, Mir ging es so, mir hat der Herr erst nachdem ich errettet war, gezeigt, wer ich eigentlich bin. Ich habe manchmal gedacht, wenn ich am Anfang gewusst hätte, wie schlecht ich bin, ich hätte es gar nicht gewagt, die Rettung anzunehmen. Aber nachdem ich gerettet war, hat es der Herr schrittweise gezeigt, könnt es genau darlegen. Bei all diesen Darlegungen gibt es immer ein Selbstgericht. Man richtet sich. Und wo Rettung ist und wo man sich richtet, da geht es hinein in die Ruhe. Ja, geht zum nächsten. Der nächste heißt Gideon. Der Gideon ist der fünfte von den Richtern. Den finden wir in diesem Buch im 6. Kapitel. Wir haben da den Vers 34, dass der Geist des Herrn, der Geist Jehovas auf ihn kam. Ich möchte doch ein paar Punkte festhalten. Sie sind wieder unter die Knechtschaft gekommen. Und zwar unter die Knechtschaft von Midian und Amalek. Und nun kommt ein Engel oder der Engel Jehovas zu unserem Gideon und sagt ihm, du starker Held. Und er sagt, in welch einer Lage sie sind. Aber der Engel Jehovas gibt ihm nun einen wunderbaren Auftrag. Wir finden das Vers 14. Gehe hin, rette Israel, habe ich dich nicht gesandt. Es ist schön, wenn man immer wieder sieht, wie der Herr klare Aufträge gibt in seinem Wort und auch durch seinen Geist. Er hat wieder einen Einwand. Sein Haus das Ärmste, er der Jüngste. Mit ihm ist doch nichts anzufangen. Die göttliche Antwort, ich werde mit dir sein. Das ist das Wunderbare, dass Gott immer wieder eine Zusage gibt, ich werde mit dir sein. Dürfen wir alle in unser Herz hineinnehmen. Und dann wird er kühn und sagt, ja, dann gib mir doch ein Zeichen. Und er bekommt ein Zeichen. Er bringt diesem Engel des Herrn, dem Engel Jehovas, ein Mal. Er rührt es mit der Spitze an und dann geht es in Feuer auf und steigt empor. Das hat den Gideon so erschüttert, als er diese Nähe Gottes in dieser Weise erlebte. Und so geht es allen, die in irgendeiner besonderen Weise die Nähe Gottes, die Heiligkeit Gottes erleben. Er hat gemeint, jetzt müsste er sterben. Aber dann heißt es so schön, Jehova sprach zu ihm, Friede dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Und dann kommt die göttliche Zusage für seinen Auftrag, den er bekommt, Israel von den Midianitern und Amalek zu retten. Der Geist Jehovas kam über Gideon, oder wie man es auch sagen kann, er bekleidete Gideon. Er wurde ganz in den Geist Gottes eingehüllt. Und dann sieht man wieder wunderbar die Wege Gottes. Er wird kühn, er sammelt ein Heer um sich, 32.000 Mann, Gott sagt zu viel, schickt nach Hause. 22.000 gehen nach Hause, 10.000 sind noch da, Gott sagt zu viel. Noch einmal wird die Zahl zerniedrigt, kleiner gemacht, zurückbleiben 300 Leute und Gott sagt, mit diesen 300 will ich retten. So ganz gegen unsere Rechnung. Aber wir sehen das, wo der Geist des Herrn ist. Der Geist Gottes wirkt die Rettung. Leider gibt es dann den dunklen Punkt bei dem Gideon, dass er dann ein Epha macht und das für ihn und für Israel zum Fallstrick wird. Aber doch heißt es bei ihm, dann noch einmal im Kapitel 8, Vers 28. Und das Land hatte Ruhe in den Tagen Gideons 40 Jahre. sowohl bei Othniel als bei Gideon durch den Geist des Herrn gewirkt, 40 Jahre Ruhe. 40, eine besondere Zahl, die Zahl der Prüfung und die Zahl der Erziehung. Der nächste Richter, das ist der 8. Er steht Richter 11, Vers 29. Das ist der Jephtha. Auch wieder eine besondere Erscheinung und Gestalt. Sein Herkommen, manche möchten die Nase rümpfen. Seine Mutter, eine Hure. Sein Vater, der Gilead. Er wird von seinen eigenen Halbgeschwistern verstoßen. Dann heißt es weiter, er sammelte lose Leute um sich und zog mit ihnen aus. Na, das sind doch nicht gerade die richtigen Leute, die lose Leute um sich sammeln. Dann kommen sie in Not. Die Kinder Ammon haben die Herrschaft über Israel. Und dann wissen sie, dieser Jephtha, das wäre der richtige Anführer für uns, dass wir uns gegen diesen Feind erwehren können. Und dann rufen sie ihn. Und er lässt sich rufen. Und dann finden wir bei Jephtha feine Züge. Der eine wäre, Jephtha redete alle seine Worte vor Jehova zu Mizpah. Das müssen wir lernen. Wenn uns etwas begegnet, dass wir die Dinge nicht da und dort erzählen, er redete alle seine Worte vor Jehova. Dass wir immer wieder unser Innerstes dem Herrn sagen. Und dann sehen wir, dieser Jephtha hat eine wunderbare biblische Kenntnis, eine Geschichtskenntnis. Man müsste die Verse 12 bis 27 lesen. Und dann kommt sein Auftrag, gegen sie zu ziehen, die sie bedrängen. Und da heißt es eben, Vers 29, da kam der Geist Jehovas über Jephtha. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Sieg. Auch dort. Wir wissen bei Jephtha leider von seinem Gelübde. Er hätte es nicht ablegen brauchen, hat es getan. Irgendwie eine schmerzliche Sache. Aber eine andere Sache scheint uns noch tiefer zu gehen. Es ist keine Einheit unter dem Volke zwischen Gilead und Ephraim. Und dann kommt ja dieses berühmte Wort, sie werden geprüft, ob sie Shibboleth sagen können. Und wenn sie Shibboleth sagen und es nicht richtig aussprechen können, werden sie getötet. Das eigene Volk bekämpft sich, nachdem der Geist des Herrn ihnen eine Rettung gegeben hat. Und leider gibt's in den Versammlungen manchmal auch so ein Shibboleth. Wenn du es nicht genauso sagst wie ich, dann und so weiter. Das ist nicht im Geiste des Herrn. Und dann kommt der nächste. Das ist der Simson. Auch wieder eine herausragende Gestalt. Er ist auch der letzte der Richter von den 12 Richtern, die wir in diesem Buch haben. Bei ihm finden wir, glaube ich, 4 oder 5 Mal, dass der Geist Jehovas über ihn kam. Jephtha heißt der Sonnengleiche, hat also einen wunderschönen Namen. Er hat den Auftrag, die Philister zu schlagen. Und er hat es einige Male getan. Und wir wissen ja, in seinem Tode noch am stärksten. Und doch, wenn wir seine Geschichte lesen, wie tragisch manches. Aber dann wollen wir dran denken. Wenn wir den Hebräerbrief aufschlagen, Kapitel 11, da werden uns ja die Männer des Glaubens aus dem Alten Testament vorgeführt. Zunächst einzelne, von Abel beginnend und so weiter. Und dann werden einige zusammengefasst, man kann es wohl nachlesen, Hebräer 11, Vers 32. Und da wird auch dort unser Gideon genannt, da wird der Jephtha genannt und da wird der Simson genannt, in einer Linie mit dem König David und mit dem Samuel. Also wir wollen mit unserem Urteil langsam und vorsichtig sein. Sollten wir allgemein sein, überall da, wo der Geist des Herrn sich kundtut. Dann sehen wir noch den David, den Geliebten Gottes, wie der Geist Gottes auf ihn kommt. 1. Samuel 16, Vers 13. Wir kennen sicherlich diese schöne Geschichte, wie Samuel, weil Saul versagt hat, von Gott in das Haus geschickt wird, von dem Isai. Er weiß nur, dass er einen von den Söhnen zu salben hat. Und dann lässt der Vater seine Söhne erscheinen. Die sieben ersten, nicht? Einer immer schöner und stattlicher als der andere. Und das göttliche Urteil, er ist es nicht. Und dann die Frage, sind das alle? Nein, wir haben noch so einen Kleinen da draußen bei dem Kleinvieh. Holt ihn. Und dann kommt der göttliche Auftrag. Er ist es. Auf, salbe ihn. Denn dieser ist es, da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn inmitten seiner Brüder. Und der Geist Jehovas geriet über ihn, über David, von selbigem Tage an und hinfort. So mag es bis in unsere Tage hinein sein. Damals sah man auf das Imposante, auf das Erscheinende, was etwas ist. Und Gott sah auf den Kleinsten. Und das war der Richtige. Das war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Auf, salbe ihn. Und dann kam der Geist des Herrn auf ihn und hinfort. Ich möchte eine schöne Stelle noch lesen. Von diesem gesalbten David aus 2. Samuel, Kapitel 23, die ersten Verse. Und dies sind die letzten Worte Davids. Es spricht David, der Sohn Isais. Es spricht der hochgestellte Mann, der Gesalbte des Gottes Jakobs und der Liebliche in Gesängen Israels. Der Geist Jehovas hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Es hat gesprochen der Gott Israels, der Fels Israels, zu mir geredet. Wie klar und bewusst und bestimmt kann David das aussprechen. Und wir können nur eins sagen, wie diese Worte wahr sind, wir können sie nur bestätigen. Der Liebliche in den Gesängen Jehovas, in den Gesängen Israels. Immer wieder liest man so gern die Psalmen. Immer wieder liest man so gern die Psalmen Davids. Und mich bewegt immer wieder, wie gerade in den Psalmen Davids, so viel von der Güte Gottes die Rede ist. Was ist es um die Güte Gottes, die man gerade dort findet? Der Geist Jehovas hat durch mich geredet, sein Wort war auf meiner Zunge. Ich greife nur mit dem Psalm 2 heraus, nach der Apostelgeschichte, wurde der Psalm 2 von David geschrieben. Also vor circa 3000 Jahren. Und wenn man den Psalm 2 liest, dann spürt man, er zeigt uns unsere heutige Zeit. Dann habe ich schon manchmal gedacht, man sollte den großen Herrn unserer Welt einmal die Aufgabe geben, schreibt mal einen Psalm heute, der sich in 3000 Jahren erfüllt. Ich glaube, man würde nach 100 Jahren das gar nicht mehr lesen, was die geschrieben haben. Der Geist des Herrn ist auf mir. Und dann haben wir noch einen Mann im Alten Testament, von dem die Schrift bezeugt, dass der Geist Jehovas, der Geist des Herrn, auf ihn kam. Der heißt Jahaziel. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist. Dann mache ich ihn jetzt bekannt. Jahaziel heißt, Gott wird sehen oder Gott wird sorgen. Das war zu der Zeit des Königs Josaphat, ein frommer, gottesfürchtiger König. Und Israel wird bedrängt zu der Zeit von Ammon, von Moab, von Seir. Sie waren in großer Bedrängnis. Es ist bewegend, das Gebet dieses Königs zu lesen, wie dieser Josaphat betet. Ich greife nun den Schluss noch heraus. Zum Schluss seines Gebetes sagt er, denn in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die wider uns kommt. Das Zweite, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Und dann kommt das Entscheidende, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Gut, wenn man dem Herrn es so klar und so deutlich sagt. Da ist die ganze Versammlung vor Gott versammelt. Dann heißt es in Vers 14, da ist dieser Jahaziel, er wird uns besonders vorgestellt, er ist ein Levit, auf ihn kam der Geist Jehovas mitten in der Versammlung und er sprach, merket auf, ganz Juda und so weiter. Ich glaube, das könnten Versammlungen heute noch erleben. Es gibt in Versammlungen Spannungen, Nöte, Fragen. Wenn man sich da zum Herrn wenden dürfte und würde, könnte es immer noch geschehen, dass der Geist Gottes wirksam in diesen Versammlungen ist und auf irgendeinen der Geist des Herrn kommt und er das klärende, lösende und befreiende Wort spricht. Jahaziel tut es. Und ich freue mich über den König Josaphat, der sagt nicht, ich habe doch gebetet, ich bin doch der König, ich muss es sagen. Nein, er lässt ihn sagen, ihn reden, diesen Leviten, der von Gott die Weisung bekommt. Und wunderbar, was dieser Jahaziel nun von Gott, dem ganzen Volk und dem König sagen kann. Das erste, fürchtet euch nicht. Ach, das ist eine Botschaft, wenn die Furcht genommen wird. Ein weiteres, denn nicht euer ist der Streit, sondern Gottes. Morgen zieht wieder sie hinab. Ihr werdet hierbei nicht zu streiten haben. Tretet hin, stehet und sehet die Rettung Jehovas an euch. Was für eine herrliche Botschaft, wenn der Geist des Herrn, wenn der Geist Jehovas da ist. Und wie schön das Verhalten von dem König Josaphat. Da neigte sich Josaphat mit dem Antlitz zur Erde und ganz Juda, und sie fielen nieder vor Jehova, um Jehova anzubeten. Und dann wird er kühn, der König, und fordert sein ganzes Volk auf, Vers 20, glaubet an Jehova, euren Gott. Das ist die einzige Aufforderung, direkte Aufforderung im Alten Testament zum Glauben, im Gegensatz zum Neuen Testament. Und dann macht der König etwas, was wohl kein Heerführer nach ihm gemacht hat. Kennt ihr es? Er beruft die Sänger, die den Herrn lobpreisen, und stellt die Sänger vor das Heer. Und dann ziehen sie in den Kampf, dann ziehen sie in den Krieg. Ob das auch noch ein Heerführer macht? Die Musikkapelle, vor die Panzer, vor die Kanonen und dann in den Krieg. Er hat es getan. Warum? Weil er der Botschaft Gottes geglaubt hat. Und dann erleben sie das Wunder, wie Gott handelt und wie sie den Sieg Gottes erleben. Und dann tun sie etwas, was wir leider oft vergessen. Da heißt es, und am vierten Tage versammelten sie sich im Tale Beraka, denn da selbst priesen sie Jehova. Sie haben das nicht vergessen, was wir oft vergessen. Wenn der Herr Rettung geschenkt hat, den Herrn zu loben, den Herrn zu preisen und dem Herrn zu danken. Und dann heißt es als Ergebnis, als Ertrag, und das Königreich Josaphats hatte Ruhe und sein Gott schaffte ihm Ruhe ringsumher. Es ist etwas Schönes, Ruhe zu haben, hier. Es ist etwas Wunderbares, Ruhe ringsumher. Überall erlebt, wo der Geist des Herrn diese Rettung schafft und wo man dann nicht vergisst, den Herrn zu loben, den Herrn zu preisen, dem Herrn zu danken. Das waren jetzt einige Stellen aus dem Alten Testament. Jetzt gehen wir ins Neue Testament. Und da möchte ich zuerst unseren Herrn nennen. Denn von der Stelle gehen wir ja aus, Lukas 4, dass der Herr sagt, der Geist des Herrn ist auf mir. Das haben die damals gespürt in Nazareth. Denn sie gaben ihm Zeugnis, dass Worte der Gnade aus seinem Mund kamen. Sie haben gespürt, er redete anders als die anderen. Ja, wir lesen es in anderen Stellen. Sie waren verwundert, dass er so reden konnte, denn sie sagten, der hat doch nichts gelernt. Wir kennen doch unsere ganzen Rabbis, bei denen man ausgebildet wird. Er war doch bei keinem einzigen. Und doch redete er wie einer, der Vollmacht hat. Was ist das Besondere des Redens Jesu? Hebräer 1, da heißt es, nachdem Gott vielfältig und auf mancherlei Art und Weise zu uns geredet hat durch die Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Nicht durch den Sohn, sondern im Sohn, in der Person des Sohnes. Der Unterschied ist der, wenn ein Prophet im Auftrage Gottes sprach, sagte er, so spricht der Herr. Dann kam seine Botschaft. Und dann kann man nicht mehr sagen, dass der Prophet nachher Worte Gottes gesprochen hat. Er sprach ganz normal. Ganz anders beim Herrn. Jedes Wort, das der Sohn Gottes gesprochen hat, ist ein Wort Gottes. Am Ende der Tage hat Gott zu uns geredet im Sohne. Alles Reden Gottes. Ich möchte ein Wort herausgreifen, das ich besonders liebe und das mich immer wieder erfreut. Es steht in Johannes 7. Da haben die hohen Priester und die Pharisäer ihre Diener ausgeschickt. Fangt uns diesen Jesus. Und dann kommen sie wieder und sie haben ihn nicht. Und dann ihre Frage, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Dann haben sie nur eine einzige Erklärung. Und die Erklärung heißt, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Das haben manche kluge Leute schon herausgefunden. Ich denke daran, ich hatte vor Jahrzehnten mal ein Gespräch mit einem Psychologiestudenten, ziemlich am Ende seines Semesters. Wir kamen auf Jesus und dann erzählte er mir, dass sie in ihrem Studium auch Jesus gehabt haben. Und er war ganz begeistert, dass Jesus im Gegensatz zu allen anderen in einer Weise geredet hat, wie ihm andere nicht geredet haben. Zum Beispiel die Stelle, als sie den Jesus fangen wollten, sollen wir nun Steuer zahlen oder sollen wir keine Steuer zahlen, nicht? Fangfrage. Sagt er ja, kriegst mit der Regierung, mit dem Kaiser zu tun. Verzeihung, umgekehrt, nicht? Sagst du nein, kriegst du damit zu tun, sagst du ja, kriegst du mit den Juden zu tun. Und dann die wunderbare Weise, wie der Herr antwortet, zeiget mir einen Denar. Wessen Bild ist er? Des Kaisers. Nun gut, dann gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gottes ist. Und so könnte man durchgehen. Er war ganz fasziniert von diesem Jesus. Und dann dachte ich, ran. Dann habe ich versucht, ob er nicht glaubt an diesen Jesus, hat ihn überhaupt nicht interessiert. Er hat eine andere Religion, hat sie mir genannt, ich sage es nicht weiter. Schrecklich. man sieht, man kann überwältigt sein und doch nicht an ihn glauben. Aber wie schön ist es, wenn wir aus dem Glauben heraus, und weil wir auch sagen können, der Geist des Herrn ist auf mir, einen inneren Zugang zu den Worten Jesu haben. Nie hat ein Mensch geredet wie dieser Mensch. Auf ihm war der Geist des Herrn. Er war gesalbt, er war gesandt. Jetzt müssten wir Worte Jesu nennen. Denken wir nur einmal an diese Ich Bin-Worte unseres Herrn. Wer hat je ein solches Wort sagen können wie unser Herr? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird nicht sterben. Wer kann solche Worte aussprechen? Er konnte es. Nie hat ein Mensch geredet wie dieser Mensch. So könnten wir weitergehen und könnten sehen, in welcher Weise der Sohn vom Vater ausgestattet war durch diese Botschaft, der Geist des Herrn ist auf mir. Vielleicht nur das Wort aus der Apostelgeschichte 10. Als Petrus gerufen war in das Haus von dem Cornelius, dann sagt er in seiner Predigt von Jesum, dem von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geiste und mit Kraft gesalbt hat, der umherging, wohltuend und heilend, alle, die von dem Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Einzigartig. Der Geist des Herrn ist auf mir. In welch einer Vollmacht, in welch einer Kraft. Immer wieder hat es die Menschen bewegt und sie, die Augenzeugen waren wie Petrus, die konnten nun Kunde geben, Zeugnis geben von dieser Salbung des Sohnes Gottes, wie er umherging, wohltuend und heilend. Ich glaube, der Herr will auch heute noch wohltun und heilen. Jetzt möchte ich noch 3 Stellen lesen und dann schließen wir. 3 Worte vom Geist des Herrn in unserem Neuen Testament, 2 in der Apostelgeschichte und das letzte dann im Paulusbrief. Zuerst Apostelgeschichte 5, Vers 9. Aus der Geschichte von Ananias und Sapphira. Da heißt es Vers 9. Petrus aber sprach zu ihr, was ist es, dass ihr übereingekommen seid, den Geist des Herrn zu versuchen? Greife noch hinein in Vers 11. Und es kam große Furcht über die ganze Versammlung. Mir ist hier der Gedanke wichtig. Der Geist des Herrn ist in der Versammlung. Das haben sie damals in kraftvoller Weise erlebt und erfahren. Wir singen manchmal das Lied, Gott ist gegenwärtig. Wir sollten uns wirklich fragen, liebe Geschwister, ob wir immer wieder im Innersten und Tiefsten überzeugt sind. Du bist da. Du bist der Herr dieser Versammlung. Wenn es dir wohlgefällt, kannst du dich jetzt offenbaren in unserer Mitte, wie die Schrift es sagt. Und es darf in der Versammlung Gottes immer wieder neu ein Gotteserleben da sein. Die nächste Stelle, Apostelgeschichte 8, Vers 39, ist die Geschichte von dem Philippus und dem Kämmerer. Und dann heißt es, Vers 39, als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Ich will nur ein paar Punkte setzen. Der Geist des Herrn entrückte ihn. Damals ein Einzelner. Wir stehen alle, die wir im Glauben stehen, doch mehr und mehr unter dem Eindruck, dass die Wiederkunft Jesu nahegekommen ist. Und dann wird nicht ein Einzelner entrückt werden, dann wird eine ganze Gemeinde entrückt werden. Der Geist des Herrn tut es. Aber welche wird der Geist des Herrn entrücken? Ganz einfache Antwort: die den Geist des Herrn haben. Ich glaube, es war bei Edison, dem großen Erfinder, dass einer seiner Bekannten sagte, Großstadt, guck dir das Gewimmel von den Menschen an. Wie soll Gott seine Leute hier herausfinden? Er lächelte und sagt, komm mal mit. Da war ein Sandkasten. Er holte eine Handvoll Eisenspäne und warf die in den Sandkasten hinein. Wie kriegst du die jetzt alle raus, die Eisenspäne aus diesem Sandkasten? Er nahm einen starken Magneten, fuhr hin und her und plötzlich waren alle Eisenspäne draußen. Er lächelte nur und sagte, hier hast du die Antwort. Gott kennt, die seinen Geist haben. Die seinen Geist haben, wird er entrücken, hin in seine Herrlichkeit. Wäre vielleicht noch schön, etwas zu sagen. Der Philippus wurde nach Astort entrückt. Astort heißt auf Deutsch Feuer der Liebe, liebhabend Feuer. Und wenn wir in 1. Korinther 3 hineinsehen, dann finden wir, wie die Gemeinde Gottes vor dem Herrn offenbar gemacht wird. Und da finden wir dreimal das Wort Feuer. Ein liebhabend Feuer. Kein Vernichtungsfeuer. Ein Feuer der Liebe, dass endlich all das, was bei uns noch da ist, an Ungöttlichem, dass es endlich abgeschieden werde. Dass wir in kommenden Ewigkeiten nicht mehr den ganzen ungöttlichen Kram mit uns herumtragen. Dass alles in uns durch und durch göttlich ist. Und nun noch das letzte Wort, 2. Korinther 3, Vers 17. Wir sind alle noch frisch, wie ich sehe. 2. Korinther 3, Vers 17. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Welch eine wunderbare Botschaft, die wir hier haben. Und welch eine Gnade und auch ein Segen für uns alle. Ich sage es noch einmal, dieses Wort, wenn wir alle es aussprechen dürfen, der Geist des Herrn ist auf mir. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Keine Gesetzlosigkeit. Ich kann euch genau sagen, wer der freieste Mensch von euch ist. Wer am meisten von uns an Christus gebunden ist, das ist der freieste Mensch. Wirkliche Freiheit gibt es für uns nur in der Bindung an unseren Herrn. Und da erleben wir in wunderbarer Weise, was Freiheit ist. Dann erfahren wir, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Oh, wir sehen uns danach, der Herr wird es tun. Und in der Freiheit liegt noch etwas anderes drin, liebe Geschwister, was uns im Vers 18 gesagt wird. Wir alle aber, nicht einige wenige, wir alle aber, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden verwandelt nach demselben Bilde von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Herrn, den Geist. Wir alle aber. Wo der Geist des Herrn ist, wo die Freiheit ist. Wenn die Engel in die Nähe Gottes kommen, bedecken sie ihr Angesicht und sagen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Dreimal heilig. Die Alten haben gesagt, im Himmel sagt man heilig, heilig, heilig. Auf Erden sagt man Vater, Sohn und Heiliger Geist. Sie müssen sich bedecken. Wo aber der Geist des Herrn ist, wo die Freiheit ist, mit aufgedecktem Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn anschauend, da werden wir verwandelt hinein in dieses wunderbare Bild. Möchte der Herr uns alle segnen, dass der Geist des Herrn auf uns allen ruht und uns in diese Freiheit hineinführt, von der die Schrift redet. Wir wollen beten. Lieber Vater, wir danken immer wieder aufs Neue, dass du ihn gegeben hast, deinen teuren und geliebten Sohn, hinein in diese Welt. Führe uns alle zum Heil. Wir danken dir, Herr Jesu, dass du diesen Weg gegangen bist. Und wir danken dir, Herr, dass wir es doch sehen durften, noch in dieser Stunde. Der Geist des Herrn ist auf dir. Und dass du es auch willst, dass wir dieses Zeugnis in unserem Herzen tragen und dir darüber danken, dass du uns mit deinem Geist gesegnet hast, und schenk es bitte, dass wir mit deinem Geist erfüllt werden, dass wir mehr und mehr in das Anschauen deiner selbst hineinkommen und in dein wunderbares Bild verwandelt werden. Lege Gnade, Segen, Heil und Frieden auf jeden Einzelnen von uns. Amen.
Amen.
In 1. Korinther 2, Vers 14 heißt es: Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Geistliche aber beurteilt alles, er selbst aber wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, der ihn unterwiese? Wir aber haben Christi Sinn.